Ja, eigentlich wäre heute der Jonas dran, aber ihm geht's nicht so gut. Er hat Probleme mit der Stimme. Bei mir merke ich es leider auch. Es ist auch mal wieder ein Gebetsanliegen. Deswegen greifen wir heute schon ein bisschen vor. Wir sind ja in der Reihe Grundlagen der Bibel und wir befinden uns jetzt letztendlich beim letzten Themenkreis. Das heißt, es geht um die Lehre von den letzten Dingen. Ich will da jetzt auch gar nicht groß eine Einführung dazu machen. Sowieso schwierig, Erntedankfest, wie kommen wir jetzt zu diesem Thema? Aber ich glaube, selbst da finden wir Parallelen. Wir brauchen zum Beispiel nur Matthäus 13 uns mal anzuschauen. Da ist die Rede von einer großen Ernte, die am Ende stattfinden wird. Das Weizen bleibt stehen, Unkraut wird ausgerupft werden. Und auch in der Offenbarung finden wir immer wieder auch so Gerichtsernten beispielsweise. Also passt doch irgendwo. Wir wollen heute direkt starten mit der Wiederkunft Christi. Natürlich gibt es Dinge, die dem vorausgehen, darüber werden wir auch noch reden. Aber ich glaube, das ist das Ereignis, auf was wir als Christen besonders warten. Im Alten Testament wartete man darauf, dass der Messias kommt. Und wir warten auch darauf, dass er wiederkommt. Das ist unsere große Erwartungshaltung. Starten wir gleich mit der ersten wichtigen Frage. Wann wird die Wiederkunft Christi stattfinden? Ich glaube, zu diesem Thema haben wir schon einiges gehört. Auch letztes Jahr habe ich mal ein ganzes Thema dazu gemacht, deswegen reduziere ich das heute ein bisschen. Aber ich glaube, was die Wiederkunft Christi betrifft, ist das so die Frage, die am meisten diskutiert wird. Obwohl ich persönlich denke, die Frage ist gar nicht so schwer zu beantworten. Jesus sagt zum Beispiel sehr, sehr viel darüber aus, kapitelweise. Und er macht immer wieder deutlich, als die Jünger ihn fragten, wann wird das denn passieren, sagt er, bevor ich komme, wird es ganz klare Zeichen geben. Und wenn sich die erfüllt haben, dann komme ich wieder. Wir hatten das schon das letzte Mal gehört. Es wird beschrieben, mit den Wehen einer Frau wird es verglichen. Und da ist es so, bei den Wehen der Frau, die geschehen ja in Zyklen. Und tendenziell wird es immer schlimmer, bis dann letztendlich die Geburt da ist. Und so sagt auch Jesus, es werden Drangsale vorausgehen und es wird immer schlimmer werden. Und dann am Ende bin ich da. Ihr könnt mal Matthäus 24 aufschlagen. Ich will das wirklich nur so grob zusammenfassen. Da haben wir in den Versen 4 bis 8 die Anfang der Wehen, gekennzeichnet durch Verführung, Kriege, schwere Katastrophen. Dann ab Vers 9 bis 14 sagt Jesus, die Wehen verstärken sich. Und das hat dann ganz viel mit uns zu tun. Das heißt, daran werden wir es besonders merken. Da gibt es Drangsal für die Gläubigen überall in der Welt. Viele Verführer und Propheten treten auf. Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Die Liebe, und er spricht da von der Agape-Liebe, die wird erkalten. Aber er sagt, parallel dürft ihr wissen, wird das Evangelium überall verkündigt werden. Das ist letztendlich auch unser Trost. Und dann beginnt so etwas wie die große Drangsal. Jesus sagt über diese Drangsale in Vers 21, wie sie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn wir es genau lesen, merken wir, da wird Israel es auch ganz besonders schwer haben. Auch hier treten falsche Christusse auf, falsche Propheten, um die Auserwählten möglichst zu verführen. Und jetzt wollen wir mal einige Verse lesen, die betreffen dann die Wiederkunft Christi. Darum geht es ja heute besonders, ab Vers 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also, wann wird die Wiederkunft Christi geschehen? Wenn mich jemand fragen würde, dann würde ich sagen, nach einer nie dagewesenen Drangsal. Danach wird er kommen. Das wäre meine Antwort dazu. Ich glaube, so beantwortet Jesus das auch. Jetzt kommt natürlich der große Einwand. Ja, wie hat Jesus nicht selber gesagt, wir wissen gar nicht, wann er wiederkommt? Kann er nicht jetzt wiederkommen? Wird ja auch gesagt, er kann jederzeit wiederkommen. Was ist dann mit der sogenannten Naherwartung? Und dann spricht man häufig dann eben über die Entrückung. Was meint man dann häufig damit? Das wäre quasi, wie soll man es sagen, eine weitere Wiederkunft Christi, aber dann nur für die Gläubigen. Man sagt häufig, sie wird im Geheimen geschehen. Ihr kennt das vielleicht sogar von Filmen oder habt das irgendwo mal vielleicht in Bildern gesehen. Plötzlich sind alle weg, das Auto fährt noch vor sich hin, aber der Gläubige ist weg, ist niemand mehr am Steuer. Und es wird immer wieder gesagt, sie kann zu jeder Zeit geschehen. Und was auch häufig gesagt wird, sie wird geschehen wahrscheinlich vor der großen Drangsal. Ich weiß, wir werden jetzt nicht alle hier folgen können, aber wir müssen immer wieder den Unterschied machen, was von der Kanzel gepredigt wird und was jeder persönlich denken darf. Ich persönlich bin zu einem Urteil gekommen und ich glaube es wirklich fest. Ich glaube fast nicht, dass jemand durch das einfache Bibellesen zu diesem Ergebnis kommen würde. Dass es noch so etwas wie eine weitere Wiederkunft gibt, die so im Geheimen geschieht. Ich glaube, die meisten, die das denken, und so war das bei mir früher auch, sind diesbezüglich so belehrt worden. Die wenigsten sind auf dieses Ergebnis gekommen, einfach durch das Bibellesen. Wir sehen das auch in der Kirchengeschichte. Ihr werdet kaum jemanden finden, der so gedacht hat in der Vergangenheit. Diese Lehre kam besonders auf durch die Brüderbewegung, das heißt ungefähr vor 2 Jahrhunderten, und dann massiv. Und heutzutage, glaube ich, in den evangelikalen Kreisen denken die meisten so. Aber ansonsten werdet ihr wirklich genau suchen müssen. Die gibt es zwar, die sind auch ausfindig gemacht worden, aber relativ wenig. Vielleicht ein paar kurze Punkte dazu. Wir brauchen gar nicht groß darüber zu diskutieren. Die Entrückung ist ganz klar Lehre des Neuen Testamentes. Jetzt aber ein großes Aber. Wenn wir 1. Thessalonicher 4 uns anschauen, das ist der Text, der am meisten genommen wird, häufig dann auch 1. Korinther 15. Aber wenn ihr euch mal 1. Thessalonicher 14 anschaut, die Verse 13 bis 18, wo es um die Entrückung geht, da müsst ihr mal genau schauen. In diesem Text geht es gar nicht um die Zeitfrage. Da geht es um ein ganz anderes Thema. Die Frage, die nämlich aufgekommen ist, werden die Toten in Christus dabei sein, wenn Jesus wiederkommt? Und dann kommt diese große Ermutigung von dem Apostel Paulus und er sagt, jawohl, alle, die zu Christus gehören, ob sie verstorben sind oder noch leben, sie werden alle dabei sein. Wenn es um den Zeitpunkt geht, da müssen wir nur ein bisschen weiterlesen, da kommt Kapitel 5. Aber da sagt er schon, das wisst ihr doch eigentlich. Woher? Weil Jesus uns das gesagt hat. Wie wird es stattfinden? Das wird hier ausdrücklich gesagt. Da kommt die Stimme des Erzengels, dann der Posaunenschall. Und dann werden wir in die Luft entrückt werden und Jesus kommt uns entgegen und gemeinsam kommen wir dann quasi auf die Erde. Also ich stelle mir die Entrückung so vor, dieses Bild wird auch immer wieder benutzt, da kommt ein siegreicher Heerführer und er geht in Richtung Stadt und das Volk wartet schon auf ihn. Und dann hört man diesen Schrei, da kommt er mit seiner Armee. Und was macht dann die Bevölkerung? So war es damals gewesen, sie lief ihm entgegen, nach draußen, um ihn zu empfangen. Und dann kam man gemeinsam als ganzes Heer dann zurück in die Stadt. Und ich glaube, so wird es sein. Wir werden ihm in der Luft empfangen. Wir werden ihm entgegengehen. Übrigens, ähnlich auch bei den 10 Jungfrauen. Sie schlafen ja ein, wir wissen das. Und dann kommt ein Geschrei, hören wir. Und was wird den Jungfrauen dann zugerufen? Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und ich glaube, das zeugt auch letztendlich davon. Also, ich bin überzeugt davon, jawohl, wir werden entrückt werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird am Ende geschehen, wenn Jesus wiederkommt, also nicht eine zusätzliche Wiederkunft. Und es wird auch nicht im Geheimen geschehen. Wie in Matthäus 24 haben wir hier auch die Engel. Auch hier haben wir den Posaunenschall. Das sind Parallelen, die wir immer wieder finden. Jetzt aber natürlich auch eine weitere Frage. Was ist mit Jesu Aussage in Matthäus 24, Vers 36? Wenn es heißt, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Das stimmt. So hat Jesus das gesagt und das wird ja oft auch dann zitiert. Aber wo hat er das gesagt? In der Endzeitrede. In der Rede, wo er von seiner sichtbaren Wiederkunft spricht. Und wenn er sagt, um jenen Tag aber, ja, von welchem Tag spricht er dort? Von dem Tag, den er vorher beschrieben hat, seiner Wiederkunft, seiner sichtbaren Wiederkunft. Und er sagt, und die Stunde weiß niemand. Das bedeutet doch vom Kontext einfach nur, ich gebe euch das große Schema mit der Drangsalzeit, mit der Wiederkunft, aber ich werde Folgendes nicht machen. Ich werde euch kein konkretes Datum nennen. Den Tag und die Stunde werde ich euch nicht sagen. Weiß auch niemand, nur der Vater allein. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges zu wissen, denn ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele es doch versucht haben. Ich habe letztens noch eine Biografie von einem Mann gelesen, ich finde ihn auch noch immer beeindruckend in einer gewissen Art und Weise. Und da plötzlich hörte ich auch er hat das errechnet, 1981 wird er kommen. Ja, hat leider dann nicht stattgefunden und die Gemeinde war sehr, sehr enttäuscht. Am Ende des Jahres gingen sie alle nach der Silvesterfeier sehr bedrüppelt nach Hause. Aber hätte man doch diese Stelle einfach mal ernst genommen. Übrigens, es gibt einen Apostel, der hätte euch Folgendes gesagt: Zu meiner Zeit kommt Jesus auf jeden Fall nicht. Welcher Apostel ist das? Das ist der Apostel Petrus. In Johannes 21 wird ihm nämlich gesagt, wie er sterben wird. Als Märtyrer. Ja, das könnt ihr dort lesen. Also er wusste, solange ich lebe, wird Jesus nicht wiederkommen. Denn er sollte anders sterben. Also, das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Ich wollte euch aber noch so ein paar falsche Lehren aufzeigen, denn die Bibel berichtet viel darüber, wie Leute über die Wiederkunft Christi denken. Und es sind falsche Gedanken und Behauptungen aufgestellt worden, schon damals. Zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, da wird folgende Behauptung aufgestellt, 2. Thessalonicher 2, lesen wir ab Vers 2. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Also es gab Leute, die haben behauptet, Jesus wäre wiedergekommen. Und ihr könnt euch die Christen da natürlich vorstellen, die fragten sich ja, in welcher Form denn? Was haben wir denn da verpasst? Wie konnte das denn sein? Und dann sagt er etwas Wichtiges. Lasst euch nicht irreführen, Vers 3, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und damit bestätigt er Jesu Lehre, wo er sagt, ihr wisst das doch, zuerst der große Abfall. Und dann kommt der Mensch der Sünde, das heißt der Antichrist, der die Drangsalzeit besonders bestimmen wird. Und bevor das nicht passiert ist, gibt es keine Wiederkunft. Und das bestätigt uns wieder diese Aussage, er könnte jederzeit kommen, sage ich ganz klar, nein. Er kann nicht jederzeit wiederkommen. Das hat Jesus auch nicht behauptet. Also, das war eine Sache. Übrigens, ähnlich haben wir es bei den Zeugen Jehovas. Sie haben auch verschiedene Daten aufgestellt, zuletzt 1914. Er kam aber nicht 1914. Was haben sie dann gesagt? Doch, in einer gewissen Weise ist er doch wiedergekommen. Er herrscht nämlich jetzt unsichtbar im Himmel. Der Satan ist auch rausgejagt worden. Ihr habt das gesehen, Erster, Zweiter Weltkrieg. Ja, dort hat seine Herrschaft begonnen. Und da hat man seine sichtbare Wiederkunft umgedeutet in etwas Geheimnisvolles, Unsichtbares, was da passiert. Also, passiert immer wieder. Dann, da spricht Jesus auch darüber, gibt es Leute, die sagen, seine Wiederkunft wäre ständig jetzt unmittelbar bevor. Und Jesus sagt, und sie werden sagen, ihr müsst dann an einen bestimmten Ort gehen, um ihm zu begegnen. Das steht in Matthäus 24, 26 und 27, ich lese das mal. Wenn sie also zu euch sagen, seht, er ist in der Wüste draußen, sagt er dann, dann geht nicht hinaus. Oder seht, hier im Haus ist er, dann glaubt es nicht. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und hier bestätigt er es nochmal, es gibt nicht so etwas wie eine geheime Wiederkunft. Er sagt, es wird eine glasklare Sache sein. Sie werden sagen, du musst dorthin gehen, er ist dort irgendwo im Haus oder dort in der Wüste. Glaubt es ihnen nicht. Er sagt, wenn ich komme, dann wird das jeder sehen. Da muss man nicht an einen bestimmten Ort pilgern. Jeder wird es sehen. Und am Ende haben wir dann noch natürlich die Spötter. 2. Petrus berichtet zum Beispiel darüber. 2. Petrus 3, Vers 4. Was sagen die? Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Wir kennen diese Leute. Die spotten und sagen, Mensch, 2000 Jahre ist es jetzt schon her und du redest immer noch darüber. Und dann sagt Jesus etwas Wichtiges und er sagt, wisst ihr, es gab schon mal früher so eine Zeit. Und dann berichtet er über die Geschichte von Noah. Da wurde auch eine Arche gebaut als ein Zeichen, dass bald das Gericht kommen würde. Und es dauerte. Die Bibel sagt, 120 Jahre hat das gedauert. Aber das Boot wurde dann langsam fertig. Und als es dann ganz fertig war, da kam urplötzlich das Gericht. Und es war schlimm für die ganzen Spötter. Und so sagt Jesus, so wird es auch bei ihnen sein. Sie werden immer wieder kommen, sagen, wo ist er, wo ist er? Und die Zeichen werden aber da sein, sich verstärken. Und dann urplötzlich wird er da sein. Übrigens, die Bibel deutet eher darauf hin, dass die Wiederkunft Christi auf sich warten lässt. Und das lässt die Menschen auch gleichgültig sein, träge sein, lau sein. Denkt zum Beispiel an den Knecht in Lukas 12. Was sagt er? Mein Herr säumt zu kommen. Und was macht er dann? Er benimmt sich äußerst schlecht gegenüber den anderen. Oder die 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Alle schlafen ein, alle. Es hat ihnen zu lange gedauert. Im Gleichnis von den anvertrauten Talenten, Matthäus 25, Vers 19, heißt es, nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte. Nach langer Zeit. Und dann im 2. Petrusbrief haben wir gesehen, so lange, dass man anfängt zu spotten. Aber warum dauert das eigentlich so lange? 2. Petrus gibt uns die Antwort, der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Raum zur Buße habe. Das ist der Grund. Er möchte, hier ist sogar die Rede von uns, er möchte, dass wir umkehren, dass wir Raum zur Buße finden. Und deswegen dauert das vielleicht länger, als viele es wahrhaben wollen. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie wird die Wiederkunft Christi sein? Und ich glaube, da hilft es uns einfach, wenn wir mal einen Kontrast sehen zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen. Ich glaube, es ist uns ganz klar, das erste Kommen, das geschah in Niedrigkeit. Da sehen wir diese eher unbedeutende Stadt Bethlehem. Wir sehen den Stall, das kleine, hilflose Baby. Es liegt in einer Krippe, in Windeln gewickelt. Und erst nach und nach wird bekannt, dass hier der König der Juden geboren ist. Und als es dann in Jerusalem bekannt geworden oder wurde, was passiert da, sehen wir schon diese Familie auf der Flucht nach Ägypten. Das war sein erstes Kommen. Das zweite Kommen ist völlig anders. Die Bibel sagt uns, da werden gewaltige Zeichen geschehen. Davon hatten wir einiges schon gelesen. Die Himmel werden erschüttert werden. Die Bibel sagt uns beispielsweise auch, das Meer wird tosen. Wir reden ja heutzutage viel über das Meer. Ja, dass der Meeresspiegel steigt. Wisst ihr, das ist noch harmlos. Da werden ganz andere Dinge mit dem Meer passieren. Die Bibel sagt, am Ende, wenn diese gravierenden Zeichen geschehen werden, da werden die Menschen in Ohnmacht versinken vor Furcht und Erwartung dessen, was kommen soll. Dann die Stimme des Erzengels, lauter Posaunenschall. Und den Rest lasst uns mal in Offenbarung 19 lesen. Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist der Augenblick, wo wir auch zu ihm entrückt werden. Und gemeinsam mit allen Engelsheeren kommen wir dann hinab auf diese Erde, und ich glaube, das wird ein gewaltiges Schauspiel sein. Jeder wird es sehen, wer zu ihm gehört. Und ich glaube, dieses ganze Bild, wenn wir uns das betrachten, das spricht von Kraft, von Herrlichkeit, es spricht von Sieg, es spricht von Triumph. Das ist so anders als bei seinem ersten Kommen. Passend vielleicht dazu, was hat die Wiederkunft Christi für eine Bedeutung? Einmal für Jesus selbst, was bedeutet ihm das? Ich glaube, das ist uns sehr bewusst, wenn wir das hier gelesen haben. Derjenige, der am Anfang so erniedrigt war, der soll jetzt erhöht werden. Ihm wird jetzt alles unterworfen, er bekommt alle Ehre, er herrscht jetzt als König. Und darüber sprechen so viele Bibelstellen, ich lese das jetzt nicht alles vor. In Philipper 2 lesen wir das. Weil er diesen niedrigen Weg gegangen ist, und deswegen hat ihn der Vater erhöht über alle anderen Namen. Jesus sagt es selber. Er sagt, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er den Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und auch in Daniel 7 beispielsweise, da haben wir auch so ein Nachtgesicht. Da sehen wir auch, wie er herabkommt in Macht und Herrlichkeit. Was bedeutet die Wiederkunft für die Gläubigen? Hier können wir natürlich auch sehr, sehr viel dazu sagen. Ich wollte nur zwei Verse dazu lesen, dass uns das vielleicht nochmal bewusst wird. Hebräer 9, 27 und 28. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil oder sondern zur Errettung. Wir reden nicht häufig darüber. Wenn wir über Errettung sprechen, sprechen wir ja meistens über die Vergangenheit. Ich habe das ewige Leben damals bekommen. Ich bin errettet worden. Aber ist euch eigentlich bewusst, dass die Bibel sehr, sehr häufig über die zukünftige Errettung spricht? Es fehlt noch etwas. Und ich glaube, wenn wir manchmal so vor uns hindümpeln, ist uns das gar nicht so sehr bewusst. Aber je mehr wir dieses Wort Gottes ernst nehmen und danach leben wollen, dann merken wir das. Dann merken wir plötzlich, dass in uns versteckt die Sünde. Da wünschen wir uns eine endgültige Befreiung. Wir merken das, wie der Teufel uns ständig lockt, uns manchmal auch bedrohlich anbrüllt. Und auch die Welt nehmen wir dann ganz anders wahr. Und wir merken plötzlich, die Welt ist ja gar nicht so tolerant, wie sie vorgibt. Wehe, du marschierst da nicht mit, dann bekommst du da auch die volle Wucht zu spüren. Und ich glaube, dann wird uns bewusst, wenn das doch endlich vorbei ist, dieser Kampf. Es gibt tatsächlich immer noch Feinde um uns herum. Und wir wünschen uns, dass da endgültig etwas passiert, dass wir vor unseren Feinden oder von unseren Feinden errettet werden. Die letzte Sache dazu noch, was bedeutet die Wiederkunft für die Ungläubigen? Ich glaube, das ist uns auch bewusst. Die Bibel sagt das immer wieder, Niederwerfung und Gericht. Also ich denke, ich habe da auch so dran gedacht, an den Turmbau zu Babel. Und so kommt mir das Ganze heutzutage in besonderer Weise vor. Die Menschen wollen immer höher hinaus und dieser Turm, der wächst und der wächst. Was vielen einfach nicht bewusst ist, je höher es hinausgeht, desto tiefer ist auch am Ende der Fall. Und die Bibel sagt uns das auch. Es wird einen dramatischen Fall geben und dann das Gericht. Und sie werden erschrocken sein. Römer 2 sagt uns nämlich, wie dieser Richter auftreten wird. Und da lesen wir nämlich, da gibt es kein Ansehen der Person, nicht dieses, naja, am Ende wird er mir schon vergeben, er kennt mich doch, wie ich wirklich bin. Und die Bibel sagt uns, und es wird gemäß unserer Werke geschehen. Da kommt alles auf den Tisch. Und das wird erschreckend sein. Daher, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt für uns. Wie sollen wir uns im Hinblick auf die Wiederkunft Christi verhalten? Wenn wir die Evangelien lesen, da lesen wir immer wieder, wacht, seid wachsam. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Matthäus 24, Vers 42. Aber bitte lasst uns das richtig verstehen. Gerade als Kinder hat man manchmal so den Eindruck, ich darf diesen Augenblick nicht verpassen. Wenn der Jesus wiederkommt, dieser Augenblick, der muss gut sein. Aber ich glaube, die Bibel redet gerade nicht unbedingt nur über diesen Augenblick. Denn jedes Mal, wenn es um das Wachen geht, geht es um was anderes. Ich bin nämlich tief davon überzeugt, dass gewisse Leute vielleicht von uns schlafen werden, wortwörtlich. Wir werden schlafen, im Bett liegen vielleicht und dann wird er wiederkommen. Also in dem Sinne Augenblick verpasst. Da hätte man ja wachen sollen. Was sagt die Bibel uns? Wachen bedeutet, dass wir unser ganzes Leben im Hinblick auf die Wiederkunft Christi einrichten sollen. Die 10 Jungfrauen, wie ist das bei denen? Sie sollten einfach die ganze Zeit das Licht brennen haben. Haben sie nicht geschafft. Alle schliefen ein, zum Glück sind 5 noch aufgewacht, wir wissen, sie hatten Öl bei sich und sie konnten das wieder in die Gänge bringen. Und wenn man die Bibel so liest, und das ist, glaube ich, die traurige Seite, merken wir, dass am Ende ja gerade die Christenheit von Schläfrigkeit und Lauheit geprägt sein werden. Denkt nur mal an Lukas 18, da gibt es das Gleichnis vom ungerechten Richter, da sagt Jesus Folgendes: Gott aber wird ja nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Also davon geht er aus, dass wir Christen Tag und Nacht beten. Alle Zeit beten. Und dann kommt eine Aussage, die betrifft das Ende. Und da hört ihr die Traurigkeit heraus. Da sagt Jesus, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf der Erde? Und was meint er hier mit Glauben? Er hat gerade über das Gebet gesprochen. Glaube drückt sich im Gebet aus. Und damit sagt er, wisst ihr was? Wenn ich komme, wird es wenige Beter geben. Das heißt, eine große Gebetslosigkeit wird da sein. Und das würden wir gar nicht erwarten, bei dem allen, was um uns herum passieren wird, dass Leute da aufhören zu beten. Aber so wird es wohl sein. Und wir wissen das, unsere Gebetsstunden und so weiter sind ein bisschen Ausdruck davon, ja, wie es um unseren Glauben bestellt ist. Also bringt diese Dinge niemals auseinander. Glauben, Gebet gehört zusammen. Also ganz wichtig, lasst uns dranbleiben beim Gebet. Um das Wachen zu erklären, gibt Jesus ein Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und wisst ihr, auch da geht es nicht um den Augenblick. Nein, Wachen bedeutet dort, dass man Talente hat und sie sein ganzes Leben lang nutzt. So jemand ist wachsam. Also denkt nicht, Hauptsache am Ende bin ich gerade im Dienst beschäftigt. Aber was mit dem Rest deines Lebens? Danach wird er fragen. Also wichtig ist, dass wir aktiv sind für den Herrn, die ganze Zeit. Das bedeutet, wachsam zu sein. Der Apostel Johannes fordert uns zu einem ganz schlichten Bleiben auf. Er sagt, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen bei seiner Wiederkunft. 1. Johannes 2, Vers 28. Er sagt ganz einfach, halte an Jesus fest. Ich meine, das klingt ja immer so einfach. Ja, einfach an ihm festhalten, das machen wir ja schon. Nein, es ist nicht so einfach. Es gibt viele Dinge, die lassen wir im Laufe unseres Lebens los. Die Bibel fordert uns auch auf, gewisse Dinge loszulassen. Aber eine Sache dürfen wir niemals loslassen, und das ist Jesus Christus. Wisst ihr, die Bibel ist da manchmal auch resolut. Denken wir nur an diese Stelle, 1. Korinther 7 zum Beispiel, oder auch andere Stellen. Wie ist das zum Beispiel, wenn man einen ungläubigen Partner hat? Man ist verheiratet, man ist zum Glauben gekommen und der ungläubige Partner stellt dich vor die Wahl und sagt, entweder ich oder Jesus. Was sagt uns Paulus dann? Dann lass ihn ziehen. Dann soll er gehen. Zum Frieden hat Gott euch berufen. Dann soll er gehen. Niemals darfst du Jesus loslassen. Bei so einer Wahl soll der Partner gehen. Aber lass nicht Jesus los. Wisst ihr, manchmal werden wir hart herausgefordert. Und das sagt er uns. Wenn ihr Freimütigkeit haben wollt bei meinem Kommen, dann ist das Wichtigste, dass ihr an mich festgehalten habt. Und das meint es auch, dass er sich vor dem Vater zu uns bekennen wird. Da wird er das sagen. Johann hat die ganze Zeit an mich festgehalten. Und ich glaube, das ist der größte Lob, den man bekommen kann. Denken wir nur mal an den Apostel Paulus am Ende seines Lebens. Worauf kam es ihn an, wo er seine Mitarbeiter nochmal vor Augen hat? 2. Timotheusbrief, letzter Brief. Da sagt er, wisst ihr was, viele haben mich verlassen. Die meisten sind weggelaufen, ich bin so alleine. Er kann nur noch so ein paar Namen aufzählen. Und das war ihm am Ende wichtig. Wer ist noch bei mir? Und das wünsche ich auch uns, dass wir bis zum Ende festhalten. Lasst Jesus nicht los. Amen.